Hallo, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo, liebe Martina, hallo, lieber Herbi. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, ich stelle euch einmal kurz vor. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern und dann sage ich auch, worum es heute gehen wird. Ja, wir haben ein Thema, was sehr komplex ist, was sehr tief ist und was wir aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten werden. Also, Herbi, du hattest von Kindesbeinen an Kontakt mit der geistigen Welt. Und sie halfen dir letztlich, das zu überleben, was du über viele Jahre erfahren musstest. Du bist in Kontakt mit Tätern gekommen, du hast rituelle Gewalt überlebt, kann man dazu sagen. Und du bist durch die Schule in den Kontakt gekommen und hast es viele Jahre später aber geschafft, dich selbst aus diesem physischen, energetischen, mentalen Gefängnis zu befreien. Und darum geht es auch in deinem Buch, was im letzten Juni 2022 erschienen ist. Es heißt einfach Herbi, mein Leben zwischen Himmel und Hölle. Und darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Und dieses Buch ist gemeinsam mit Martina entstanden und im Simply Verlag bei dir, Martina, erschienen. Und Martina, du bist Juristin, du hast über 10 Jahre im Kinderschutz gearbeitet und bist niemals mit dem Thema rituelle Gewalt in Berührung gekommen. Und das zeigt auch, wie verborgen die Täter agieren, wie verborgen diese Netzwerke sind vor den Augen der Gesellschaft, muss man sagen. Und darum geht es uns dreien eigentlich heute in diesem Gespräch dafür zu sensibilisieren. Ja, wo findet das Ganze statt? Wie kann es sein, dass wir davon als Gesellschaft so wenig mitbekommen? Und auch, wo sind die Parallelen zwischen dem ja, physischen Gefängnis, mentalen, energetischen Gefängnis, was dann dort in der rituellen Gewalt stattfindet? Aber was auch in abgeschwächter Form mit der Gesellschaft passiert, also dass wir alle denken, wir selbst können nicht ausrichten, das ist nicht zufällig in uns so verankert, ja. Und Herbie, in deinem Buch geht es darum, den Menschen, und man sieht es auch visuell, die Schlüssel an die Hand zu geben, um sich genau aus diesem Gefängnis zu befreien, weil du hast gesagt, ich habe es geschafft, aus dieser Hölle mich selbst zu befreien. Also können die Menschheit es nochmal und viel schneller und viel besser sozusagen schaffen, sich mit den Schlüsseln, die du an die Hand gibst, zu befreien. Und ja, erstmal möchte ich mich wirklich bedanken für das Vertrauen von euch beiden, dass dieses Gespräch heute stattfindet. Und bei dir, Herbie, auch möchte ich mich bedanken für den Mut, dass du überhaupt dieses Thema jetzt in die Welt trägst. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Ja, und Martina, wir fangen mal bei dir an. Ich habe schon gesagt, du bist nie mit dem Thema in Berührung gekommen, obwohl du mit Kindern gearbeitet hast, die auch von häuslicher Gewalt betroffen waren. Vielleicht sagst du einmal, wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden?
Ja, gerne. Danke dir herzlich einmal an dieser Stelle, liebe Judith, für die Einladung, für dein Vertrauen auch. Wir haben uns sehr gefreut, der Herbi und ich. Und es ist auch nicht selbstverständlich zu sehen, dass auch du den Mut hast, hinzuschauen und dich auch mit dieser Thematik zu beschäftigen. Im Vorfeld hatten wir ja auch den Austausch gemeinsam und es ging dir ja, glaube ähnlich wie mir. Also mir ist das Thema in dieser Form und in dieser Tiefe eigentlich erst 2020 begegnet, als die Menschen mit ganz anderen Themen beschäftigt waren, wie wir wissen. Und ich hatte ja, wie du bereits erwähnt hast, zuvor über 10 Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Kindesschutz gearbeitet. Und du kannst dir vorstellen, der Schock ist sonst schon groß, aber wenn du gerade noch in diesen Bereichen tätig bist, machst du dir da schon ein Gewissen im ersten Moment, wenn du dieser Thematik begegnest. Und es gibt in meinen Augen keine Zufälle. Es ist genau zum richtigen Zeitpunkt passiert. Das war im März 2020. Und da habe ich mir eine Sendung angeschaut. Das war der Götz, ja, genau. Da ging es um ganz andere Themen. Und auf einmal hat er da ein Stichwort erwähnt. Und das hatte ich noch niemals gehört. Und irgendwie hat er dann auf die Sendung mit Sandra Rasch und ihm aufmerksam gemacht. Und sie ist ja ebenfalls eine Überlebende ritueller Gewalt. Und ich habe dann auch ihr Buch gelesen und bin da ziemlich tief dann irgendwie eingetaucht ich wusste einfach, das entspricht der Wahrheit. Das war sofort klar. Und zu Beginn war da natürlich auch noch ganz viel, wie soll ich dir sagen, Ohnmacht. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber Ohnmacht im Ganzen, weil du willst es nicht glauben, aber du weißt, Es ist so. Und irgendwann passierte da dann auch im Verlaufe von einem halben Jahr eine Transformation auch, dass ich mir sagte, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht ohnmächtig. Jetzt, wo ich weiß, ich musste oder durfte auch mir vergeben, also wir werden ja dann noch auch über Vergebung sprechen, auch mir vergeben, dass ich, obschon ich sogar ganz neu in diesem Bereich im Kindesschutz gearbeitet habe, die Form von ritueller, organisierter Gewalt nicht gesehen habe bis zu diesem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall, seit ich jetzt weiß, trage ich eine Verantwortung. Und ich wünsche mir heute eine Hinschaugesellschaft statt eine Wegschaugesellschaft. Und das braucht auch immer wieder Mut. Und deshalb bin ich heute auch hier zum Ermutigen, ja, sich auf den Weg zu machen, weil es braucht auch Bewusstsein in erster Linie. Wird ja hier in diesem Kongress ja auch um das Thema Heilung, also im Heal Festival. Und wenn wir uns auf den Heilungsweg begeben, ist es ganz wichtig, dass wir ja, dass wir zuvor eigentlich Bewusstsein haben für was auch noch ist oder schon immer da war, um damit danach dann halt ins Handeln kommen zu können. Und dann erst dann kann Heilung passieren. Und das Spezielle, das ich noch gerne erwähnen möchte, weil Herbie habe ich ja dann erst im Herbst 2020 wahrscheinlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt, dass ich auch andere Menschen in meinem Umfeld habe, die mir nahestehen, die Betroffene sind von und Überlebende von ritueller Gewalt. Und dass ich dann wirklich ein halbes Jahr, Judith, mich praktisch nebst den anderen Tätigkeiten und Dingen, die ich mache im Leben, mich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, weil ich es verstehen wollte. Und auch die Zusammenhänge. Und ich finde, es ist die Wurzel allen Übels. Und es ist wie ein Wespennest, in das du hineintrittst. Und wenn du das mal verstanden hast, was in diesen Strukturen eigentlich vor sich geht, und siehst, was wir in der Welt haben, dann, ja, erkennst du plötzlich ganz vieles. Und ja.
Ja, und schön, genau wie du es gerade schon erwähnt hast, ihr habt euch dann durch einen Zufall kennengelernt, also über Umwege hast du dann den Kontakt zu Herbie gefunden und daraus ist dann dieses wunderbare Buch entstanden, ja, also du hast es quasi aufgeschrieben, er hat die Geschichte erzählt und Herbie, da wollen wir mal beginnen. Ich habe schon eingangs gesagt, der Kontakt zu deinen geistigen Freunden hat letztlich dein Leben gerettet, aber was vielleicht bei dir außergewöhnlich ist, du bist in diese Strukturen nicht hineingeboren. Also ganz viele, es ist etwas, was in der Familie oft weitergegeben wird. Bei dir war es anders. Du bist in einer Pflegefamilie groß geworden und es war, ich würde sagen, normal jetzt, war mein Anschein, und bist über die Schule in Kontakt mit den Tätern gekommen. Und wir wollen nicht tief reingehen, was alles geschehen ist, aber so ein Bewusstsein für diese Kreise schaffen. Mich hat es schockiert, es war, glaube ich, so kam es aus dem Buch heraus, es war der Pfarrer, der bei euch den Religionsunterricht an der Schule gelehrt hat. Und du bist quasi in seine Fänge geraten. Vielleicht kannst du kurz das erzählen, was es braucht, damit der Zuhörer versteht, was geschehen ist.
Kann ich gerne erzählen. Also es war in der Tat, eigentlich hat es viel früher schon angefangen, aber das später hat sich dann das wurde immer schlimmer. Da kam ich an einen Ort und dieser Ort war schon irgendwie bekannt, dass da so Dinge geschehen. Also kann man sagen, Sekten sich herumtreiben. Das war schon irgendwie bekannt. Ja, aber ich ging dort zur Schule und da war eben auch ein Pfarrer aus London, der gab noch Religionsunterricht. Und ich habe schon gemerkt, der blickte mich immer an und wollte nach dem Religionsunterricht, hat er immer draußen gewartet mit einer Limousine und hat mich gefragt, kann ich dich nach Hause fahren? Und ich hatte schon gespürt, oder ich hatte schon Erfahrungen gemacht, ja nicht. Ich bin dann immer davon gerannt. Das ging einige Mal sehr gut, aber eines Tages war eben diese schwarze Limousine wieder vor der Schule. Und ich dachte, ja, ich renne schnell an ihm vorbei. Aber da war schon jemand im Auto drin und machte die Türe auf und ich rannte hinten in die Türe rein und wurde sofort reingezogen, Türe zu, ein Tuch oder Sack über das Gesicht und dann ging es los. Dann wurde ich irgendwo hingefahren und ja, da fing es an mit unschönen Sachen. Ich möchte da auch nicht unbedingt zu tief hineingehen, weil es tut mir nicht gut, über diese dunklen Dinge zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, ich möchte ja den Menschen eigentlich zeigen, wie kommt man aus diesen Sachen heraus? Wie kann man sich befreien? Ich kann es ja nicht ändern, was damals geschehen ist. Es gibt auch in dem Sinn keine Gerechtigkeit. Man kann das nicht mit nichts, das kann man nicht mit Geld oder sonst was wiedergutmachen. Also mir ist es eigentlich wichtig, wie kommt man da wieder heraus? Denn mein größter Wunsch war eigentlich, wie kann ich mich befreien? Was muss ich tun? Was kann ich selber tun, um mich zu befreien? Mir war natürlich schnell mal bewusst, weil das ging ja, das passierte dann immer wieder und immer wieder auf andere Art. Ich wusste einfach, das wird etwas sein, wo ich wahrscheinlich ziemlich lange drin stecken bleibe. Von außen hat man natürlich nicht viel bemerkt. Man ist da, musst du dir vorstellen, man wird gezwungen, nicht darüber zu sprechen. Man darf nicht darüber sprechen. Es wird einem gesagt, es wird dir eh niemand glauben. Selbst als ich mit Knochenbrüche nach Hause kam oder Prellungen hatte oder blutete, da hatte ich immer eine Ausrede. Ja, ich hatte eine Rauferei oder ich bin vom Fahrrad gefallen und der Lenker ist um den Arm, deshalb schaut der Knochen raus.
Herbie,
Ich war einfach ein Schauspieler.
ja, und da würde ich gerne zwischenfragen. Wahrscheinlich denke ich mir, diejenigen, die zuhören, fragen sich jetzt, hast du es einmal versucht, den Pflegeeltern zu sagen oder irgendeiner Person? Also vielleicht nochmal den zeitlichen Rahmen. Im Buch kommt raus, es war in der Primarstufe, hast du gesagt, oder in einem Interview, das heißt Grundschule in der Schweiz. Ist das die Grundschule? Du weißt nicht mehr genau wann, aber das ging ungefähr so lange, bis du 16 Jahre warst, also schätzungsweise 7, 8 Jahre ungefähr, dass das regelmäßig wöchentlich wiederkam. Genau. Hast du versucht oder hast du darüber nachgedacht, dir Hilfe zu holen bei jemandem?
Ja, eben das Problem ist ja, es wird dir ja eingetrichtert oder eine Gehirnwäsche vollzieht an dir und du traust dich gar nicht, du hast Angst, das passiert deinen Angehörigen, die du noch liebst, das passiert denen irgendetwas. Also ich konnte nicht sprechen, ich hatte aber schon versucht, ganz fein meiner Pflegemutter zu sagen, du, das, was dieser Priester in der Kirche predigt, das geschieht mit mir. Zum Beispiel kann ich sagen, das ist das, wie heißt das?
Das ist der Leib
Das ist der
Christi,
Leib Christi.
der gemartert wird für
Das ist das Blut, das für euch hingegeben wurde. Ich wollte auf diesem Weg wollte ich sagen, hey, das sind nicht nur Worte von diesem Priester. Das sind Tatsachen, die er nach der Kirche wo geschehen. Da geht es um Blut und um verschiedene andere unschöne Dinge, die es wirklich in solchen Ritualen gibt. Das ist keine Verschwörungstheorie. Da können die Leute da draußen oder die Mainstream-Medien oder so mir sonst was erzählen, weil ich sage einfach, das ist meine Lebensgeschichte. Und meine Lebensgeschichte zu verwechseln mit einer Verschwörungstheorie, finde ich nicht so klug. Also es bringt ja mir nichts. Was bringt es mir, wenn ich jetzt solche Dinge erzählen würde, dass mir jemand zuhört oder irgendwie? Es bringt mir ja nichts. Also ich musste mir ja lange überlegen, möchte ich überhaupt über diese dunklen Dinge sprechen oder möchte ich nicht? Es gibt ja noch die andere Seite. Und die andere Seite, die war mir ja immer viel wichtiger, weil ich merkte, ich spürte, also ich als Mensch, ich als Herbi, kann etwas bewirken, dass ich da wieder rauskomme. Das ist mir wichtig. Und das Dunkle, das ist eben, ja, ist eine Facette von meiner Lebensgeschichte, aber ist nicht, für mich persönlich nicht der Hauptanteil. Und ich möchte auch nicht unbedingt gerne über diese dunkle Seite. Es tut mir einfach nicht gut. Aber es tut mir gut, also persönlich gut, wenn ich Leute beflügeln kann, auch jetzt, was da draußen in der Welt geschieht. Die Menschen sind ja irgendwie auch hinter Mauern, auch gefangen. Wie ich es damals war. Ich war damals auch gefangen hinter Mauern. Ich durfte auch nicht sprechen. Heute darfst du auch nicht sprechen. Kann irgendetwas sein? Ja, nehmen wir, dass diese Injektion, selbst wenn du heute sagst, ich bin krank wegen dem, du darfst es nicht sagen. Man weiß es, aber man darf nicht darüber sprechen. Wie damals, man wusste vielleicht schon, da ist etwas, aber man darf nicht drüber sprechen. Und heute ist ja auch so, man darf, auch wenn es klar ist, man darf über die Dinge nicht sprechen. Also ich würde es vielleicht so sagen, da wurde bei mir Gehirnwäsche betrieben, nur habe ich es irgendwie durchschaut. Und gleichzeitig, was man vielleicht auch sehen muss, wird gleichzeitig die Gesellschaft einer Gehirnwäsche unterzogen. Also man weiß etwas, aber man spricht nicht darüber. Und da ist der Schlüssel, fangt an zu sprechen. Oder?
Also
Ja.
der Spruch, wie geht er? Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, stimmt in diesem Zusammenhang
Ja.
nicht. Also ich denke, die Zeit ist reif, und deshalb sind wir auch hier heute, um über Unaussprechliches zu sprechen, um das Schweigen zu brechen und vielleicht noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast und zu deiner Frage. Liebe Judith, man kann es ja fast nicht glauben, oder? Und deine Frage war ja auch in dem Sinne, ja, hast du versucht, es irgendwie zu erzählen? Und weil die Frage wird ja dann auch immer wieder gestellt, aber das kann doch nicht möglich sein, sonst würde man darüber hören, sprechen. Ja, aber du hast auch schön gesagt, das, was in diesen Kreisen passiert, sehen wir ja heute auch in der Welt. Es wird mit den genau gleichen Methoden, also mit Verdrehungen, mit, du kennst das Stichwort Mind Control oder du hast gesagt Gehirnwäsche, mit Spaltung, mit Druck, mit Scham, mit Angst und Schuld gearbeitet. Und genau. Ja,
Ja,
das.
und ich vermute mal, Herbi, deine Pflegemutter hat diesen dezenten Hinweis nicht deuten können oder nicht als das wahrnehmen können, was es war, ein Hilferuf, weil du natürlich, wenn dieses Thema, wenn man es nicht kennt, dann würde man natürlich denken, also man, selbst wenn jemand versucht, etwas darüber zu sagen, der andere kann es kaum einordnen, ja, weil es irgendwie, es ist wie nicht greifbar, wenn man nicht weiß, wovon der andere spricht, oder?
Also meine Mutter hat dann einfach gesagt, versündige dich nicht, sprich nicht schlecht über diesen Priester. Und dann, ja, was, dann merkst du, du kannst ja nicht deutlicher darauf eingehen, du wirst abgeholt nachts, wenn ihr schlaft, oder du, ja, irgendwie habe ich dann bemerkt, ich muss alleine, wirklich durch diese Hölle, ich muss alleine. Aber ich habe dann immer gesucht, es muss doch, ich hab ja doch meine Freunde, geistigen Freunde, es muss doch einen Weg geben, wo ich aus diesem, wo ich, es gibt ja niemanden, du kannst dich niemandem anvertrauen, du kannst nicht den Lehrer, nicht den Polizisten, nicht dem Schulpsychologen, die sind ja irgendwie, na, also das gibt, dann gibt es eigentlich nur noch dich, und ich habe dann einfach versucht, herauszufinden, wer bin ich und was kann ich tun, um da rauszukommen. Also, ja.
Und Herbi, du hast es gerade schon angedeutet, also der Schulpsychologe war offensichtlich auch involviert. Er war es, ich glaube, er war auch derjenige, dem du dann irgendwann gesagt hast, ich mache hier nicht mehr mit.
Das war später, das war
Ja,
viele Jahre
am
später.
Ende war das,
Ja,
ne?
das war am Ende.
Ja,
Das war
und
eigentlich so. Das war eigentlich der Ausstieg. Ich habe einfach gesagt, weil da ist wirklich auch etwas Schlimmes passiert. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache hier nicht mehr mit, weil du musst so verstehen, ich habe Angst anders definiert. Ich hatte dann nicht mehr Angst, wie die Leute heute Angst haben von irgendetwas. Die Angst war für mich einfach ein Werkzeug, einen anderen Weg zu gehen. Es war nicht etwas, was mich umbringt. Also darum habe ich gesagt, ich mache nicht mehr mit. Ihr könnt mit mir tun, was ihr wollt, aber ich mache nicht mehr mit. Und eigentlich seit diesem Tage hatte ich so gesehen Ruhe, aber man muss das vielleicht so sehen, man ist immer irgendwie unter Beobachtung, auch heute noch, wenn du so Akten siehst, wenn irgendwo, dann ist irgendwo, gibt es schon Akten, wo man sieht, was ist ein bisschen komische Akten, Aktennummer. Also man ist immer noch, man kann als Betroffenen in solchen Kreisen, kann man nicht flüchten, egal wohin, die haben immer ein Auge auf dich. Man muss einfach vorsichtig sein, man muss oder man darf nicht Personen nennen, man darf nicht bestimmte Orte nennen, und dann lassen sie einem in Ruhe. Wenn ich jetzt Namen nennen würde oder Verbrechen, die geschehen sind, wo ich auch Namen, wo man sagte immer, wo sind die Beweise? Also ich würde es mal so sagen, ein lebendiger Beweis bin ich selber. Also ich bin ein Beweis. Ich weiß nicht, was man noch mehr will. Nicht nur ich, sondern noch tausende andere sind ja der lebendige Beweis. Wir alle können uns ja nicht irren und eigentlich identisch, also praktisch dasselbe erzählen, und wir kennen uns nicht. Also es ist irgendwie, das gibt es einfach. Aber ja, eben.
Das heißt, die Täter sind im Prinzip in allen Gesellschaftsschichten zu finden. Also wenn wir uns das Thema zum Beispiel, wie wird Pädophilie in der Gesellschaft behandelt, dann wird oft suggeriert, es sind einzelne Täter, ja, einzelne Menschen, die krank sind. Und wenn man dann aber versteht, es sind ganze Netzwerke, dann wird vielleicht auch klar, warum trotz aller Überwachung da kaum wirklich auch das Thema wirklich bekämpft werden kann, ja. Also es wird so, und dann gibt es auch schon andere Personen, die ja darüber sprechen, eine Belgierin, Anneke Luca, und wirklich auch belgische Politiker nennt, die jetzt schon tot sind. Vermutlich können sie deswegen genannt werden. Das heißt, man weiß aber, es geht bis in alle Schichten rein, oft Psychologen, Ärzte, Polizisten, aber vielleicht prozentual, das ist wahrscheinlich schwer zu schätzen, aber man kommt natürlich und denkt dann, oh mein Gott, ist alles davon. Aber man braucht ja immer im Prinzip nur eine Person ganz oben an der Spitze, ja, den Ranghöchsten, der sozusagen schaut, dass alles seinen Gang geht und da nicht, ja, und dann der Polizist, der ein bisschen eifriger ist und das Thema wirklich aufklären möchte, wird dann versetzt, kaltgestellt und so. Ja, was ist so dein Eindruck? Wie sehr liegt das hinter unserer Gesellschaft? Mit deinem Blick, du siehst es natürlich jetzt wahrscheinlich noch viel klarer, wenn du durch die Welt gehst. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn man anfängt, sich damit zu befassen, dann ist es, als wenn wie so ein Schleier vor der normalen Welt runtergezogen wird und auf einmal sieht man bestimmte andere Dinge, ja, Symboliken, über die medial kommuniziert wird. Auch, ja, wie ist so deine Wahrnehmung dieser Welt, Herbie?
Also ich muss sagen, es kann hinter jeder Haustür, wo wir sind, also ist das, also das ist nicht etwas, was Einzeltäter, also ich weiß, es gibt ganze Dörfer oder Gemeinden, ja Dörfer, wo der Bürgermeister bis runter zum Friedhofsgärtner, die sind alle dabei, aber natürlich sieht man von außen, sieht man das sieht man nicht. Die gehen sonntags in die Kirche, die gehen in die Kneipe, die fallen überhaupt nicht auf. Also ich bin auch, ja, das habe ich dann später, wo ich mit Martina recherchiert habe, habe ich dann festgestellt, ist jemand, wo prominent ist, ich nenne aber keine Namen, wo wir so nachgeforscht haben, und ich bin auch mit Kinder von solchen Tätern in die Schule gegangen. Und das ist mir, das sind, das ist, das kommt immer mehr. Mein Gott, der und die waren auch dabei. Weil du weißt, von wem das ich spreche, wo ich nach Jahren sehe, mein Gott, in was war ich da drin? Also, es ist schon schlimm. Ich würde vielleicht, wenn man Wenn man eine Prozentzahl sagen würde, ich weiß auch, ich bin nicht so gut in Zahlen, aber mindestens 1% von der Schweizer Bevölkerung oder vielleicht noch mehr ist da irgendwie verseucht. Und es gibt Regionen, wo es eben mehr ist, wo, ja, wo so Bergtäler oder so irgendwie, wo noch, ich muss das sagen, so, wo das über Generationen weitergegeben wird von den Kelten oder noch, das Ganze hat ja irgendwie in Ägypten angefangen, wo das über Generationen einfach immer wieder weitergegeben wird und das ist normal, also das ist das, für die ist das normal, aber nach außen zeigt man das natürlich nicht. Aber es gibt schon, das weißt du auch, es gibt schon, man sieht schon Kinder, die auffällig sind, wo man sich Gedanken macht, ach, das ist sehr verdächtig. Oder wir haben auch schon Menschen getroffen, wo ich erzählt habe und dann hat es plötzlich Klick gemacht. Ich hatte auch so irgendwie Erlebnisse, weil ich habe ja praktisch den Vorteil, ich bin nicht gespalten. Also ich leide nicht an einer Dis. Also du kannst ja wieder sagen zum Thema Dis, was das ist, oder das weißt du schon. Ich bin nicht gespalten. Was ich erlebt habe, habe ich im vollen Bewusstsein. Ich habe das im vollen Bewusstsein. Das ist nicht durch eine Therapie oder irgendetwas hochgekommen. Ich habe jede Sekunde, habe ich bewusst miterlebt. Es kommt ja auch im Buch vor, weshalb ich das bewusst miterlebt habe. Und viele, die meisten haben ja eine gespaltene Persönlichkeit, weil man kann das als kleines Kind, was da passiert an schrecklichen Dingen, das kann man, das ist ein Kind gar nicht, oder auch ein Erwachsener, der kann das nicht ertragen, der egal, ist es körperlich oder physisch, das kann man als Menschenkind, kann man so etwas nicht ertragen. Bei mir hat es eben eine Geschichte, warum ich das ertragen konnte. Und das ist dann eben, das geht dann mehr in das Lichtvolle und das im Hier und Jetzt, was jetzt geschieht, wo ich den Leuten sagen kann, ich hätte einige Schlüssel für euch, wo ihr benutzen könnt, um aus dieser Spirale, wo wir momentan alle drin sind. Es ist ja eigentlich, was da geschieht, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Ritual. Wenn ich vergleiche, was ist damals bei mir passiert und in die heutige Zeit schaue, da ist nicht so eine Riesendifferenz. Es ist das, dieselben Prinzipien, wo bei mir angewandt wurden, im Versteckten früher als Kind, wird heute gesellschaftlich, durch die ganze Gesellschaft wird das gesteuert. Und da muss man reagieren und ich hätte vielleicht nicht ich bin der Schlüssel, aber wir alle sind eigentlich die Schlüssel, wir kommen da raus. Denn ich sage mir, wenn ich es damals geschafft habe, alleine, ohne Hilfe, ohne von irgendwo außen oder ohne Therapie oder ohne irgendetwas, wenn ich es geschafft habe, da alleine herauszukommen, warum sollten wir es nicht schaffen als Gesellschaft, als Menschheit? Auch aus all diesen Strudel des MK Ultra kann man ja auch sagen. Ich sage, Gehirnwäsche ist ja eigentlich dasselbe. Gehirnwäsche oder MK Ultra. MK Ultra ist ja wieder, ja, muss ja alles Englisch sein heute. Ich habe das Gefühl, die Gehirn, wir können aus diesem Strudel herauskommen. Und jeder Einzelne ist dazu fähig. Aber er muss die Schlüssel haben, er muss zuerst einmal das Bewusstsein haben, was kann ich machen, wer bin ich? Zum Beispiel, wer bin ich? Als Kind habe ich auch angefangen, wer bin ich? Was bin ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was mache ich? Ich bin dann vor den Spiegel gestanden und habe mich nur angeschaut. Und dann habe ich mir gesagt, das bin ich im Spiegel. Aber das ist ja nur mein Spiegelbild. Das bin eigentlich nicht ich. Ich bin eigentlich der vor oder der hinter dem Spiegel steht. Das bin ich. Und was will der vor oder hinter dem Spiegel steht? Nicht, was will der als Spiegelbild den ich im Spiegelbild anschaue. Und ja, und ist mir bewusst worden, dass wir uns das eigentlich nie bewusst gemacht haben, dass wir uns im ganzen Leben nie selbst in die eigenen Augen sehen können. Also wir können es nur mit Bewusstsein, mit Bewusstsein, wer bin ich? Du kannst dir nicht selber in die Augen schauen. Ich dir schon, du mir schon. Aber ich mir selber in die Augen schauen, funktioniert nicht. Und das war ein kleiner Schritt, wo ich mir sagte, ah, jetzt weiß ich, wer ich bin. Und jetzt, wenn ich weiß, wer ich bin, ist das ein kleiner Schritt, wie ich da weitermachen kann, um da rauszukommen.
Also wie sich selbst zu finden, nochmal zur Erklärung, Dissoziation hast du angesprochen, das ist ja oft das Ziel dieser ja, Rituale, dieser Folterung, muss man sagen, die Persönlichkeit auch gezielt zu spalten, gezielt zu programmieren, gezielt für seine Zwecke dann zu benutzen, ob als Star, mit dem man Geld verdient oder auf anderer Ebene in irgendwelche Berufsgruppen, oft, also die Opfer werden zu Tätern gemacht. Das ist die Struktur auch in den Familien, ja. Und ich habe mal einen Bericht einer Betroffenen gehört, die sagte, ja, die Mutter sagt, dann ist doch ganz normal, habe ich auch erlebt, die Großmutter hat es auch erlebt. Also man, auch da ist ja der Rahmen sehr klein, weil man nicht die Möglichkeit sieht, nein, wie könnte ich da rauskommen, ja? Und irgendwann, sobald ich es als normal empfinde, glaube ich nicht mehr, dass es eine Lösung gibt. Und das ist oft das, was in unserer Gesellschaft auch zu finden ist. Ja, wir empfinden es als normal, dass Politiker ja, im großen Stil einfach nicht das machen, was sie machen, was sie vorher versprechen, ja, und dass sie vielleicht, dass Korruption normal ist oder dass das normal ist. Also das ist auch schon eine Art Gehirnwäsche, dass man sagt, ja, ist ja logisch, ist ja klar, dass das so ist. Und auch wenn du sagst, Herbie, bei dir von Anfang an wurde suggeriert, dir würde nie jemand glauben und sofort mit Angst gearbeitet, dass du natürlich nicht versuchst, dort ja das aufzuzeigen, sondern es wird sofort im Keim erstickt, ja. Und das ist auch das, was im Prinzip in der Gesellschaft passiert. Also du nimmst gerne als Beispiel auch Corona. Wir haben sofort in den Anfängen von Corona gesehen, jeder Keim wurde erstickt, dass man etwas anderes sagen wollte, da eine kritische Meinung zu hatte, ja. Also diese Mechanismen, die da wirken. Und dennoch hast du es aber geschafft. Also vielleicht kommen wir noch mal. Wir haben noch nicht genug erklärt, glaube ich, für die Zuschauer, deine geistigen Freunde. Herbie, vielleicht sagst du noch mal, was sind deine Freunde gewesen, deine geistigen Freunde? Wann hast du sie zum ersten Mal getroffen? Weil sie waren es ja auch, die dich quasi ja durchs Leben
Vorbereitet.
geführt haben, deine ja dir geholfen haben zu überleben, deine Fragen beantwortet haben. Vielleicht sagst du noch mal, wie kam dieser Kontakt zustande?
Also da muss ich ganz weit zurück. Da war ich etwa 3 Jahre alt. Ich war in meinem Bett und ich mache es ganz kurz und plötzlich kam da ein Licht im Zimmer, also gelblich, bläulich, ein Licht und es kristallisierten sich drei Gestalten heraus. Also man muss sich die vorstellen wie alte Griechen mit langen weißen Gewändern. Einer hat ein Buch unter dem Arm und ja, sie trugen Bärten. Also man muss sich vorstellen wie alte Griechen. Die standen einfach so vor mir. Ich dachte, ja, ich träume oder irgendetwas, was ist da los? Ich habe mir die Augen gerieben, aber die waren immer noch da. Dann habe ich mir mal in den Arm gekneift. Au, das tut weh, aber die stehen immer noch vor mir. Es war am Anfang, nein, ich muss so sagen, es war aber nie ein Gefühl von Angst oder irgend Druck oder irgendetwas, wo gefährlich wäre. Dann bin ich aus dem Bett gestiegen und bin diesen drei Gestalten, meine geistigen Freunde, entgegengelaufen. Aber ich kam, obwohl ich ihnen entgegenlief, war die Distanz war immer gleich. Also ich konnte laufen, die Distanz war immer gleich. Sie standen vor mir, aber ich kam kein Millimeter an sie heran. Aber von der Seite aus betrachtet war das, wie ich durch einen unendlichen Raum gehe. Also das war wie du musst so sagen, wie du im Universum bist und du laufst durch die Unendlichkeit. Ich schaute nach hinten und ich sah, mein Bett ist noch da, aber wenn ich so von der Seite aus, war das wie ein unendlicher Raum. Das geschah dann einige Nächte immer so. Sie kamen immer wieder, kein Wort, nichts. Es stellte sich ein größeres und immer größeres Vertrauen ein. Eines Tages war nur das Licht, ich muss wirklich zurück, war nur das Licht, es war aber niemand da. Ich ahnte aber, sie waren da, aber ich sah sie nicht. Da war ich wieder in diesem Raum, in diesem unendlichen Raum. Und da war eine unausgesprochene Frage. Du musst dir vorstellen, da ist eine Frage. Du weißt aber nicht, wie die Frage lautet oder um was es geht. Ich wusste einfach, ich kann mit Ja oder mit Nein antworten. Ich wusste aber nicht, um was es genau ging. Aber mein Herz sagte dann damals, ich sage ja. Dann erschienen die drei Freunde von mir und sagten, dieses Ja, also das Ja habe eigentlich nicht ich als Mensch, als kleines Kind Ja gesagt, es war meine Seele, die sich für dieses Ja entschieden hat. Und dieses Ja bedeutet, dass ich einen langen, steinigen, schmerzhaften, mitunter auch blutigen Weg zum Licht führen werde. Also ich war schon mal, da war ich schon mal schockiert, langer, blutiger, schmerzhafter Weg. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht.
Du warst ungefähr 3 Jahre Herbi,
Ja,
oder wie?
3 Jahre, 3,5 so. Aber ich hatte einfach immer, da war ein tiefes, tiefes Vertrauen, was ich bei Menschen nicht fand. Also diese Geistwesen waren eigentlich, muss ich sagen, die ganze Zeit eigentlich meine Familie, bis heute. Das hat ja nie aufgehört, das ist heute immer noch so. Und ja, eben, da war die Frage, oder ich sagte, ich möchte keine Schmerzen, ich möchte das alles nicht. Wieso muss es blutig und schmerzhaft sein? Dann war die Antwort, wir werden dir das Leben in all seinen Facetten erklären. Keine Frage, die du dir jetzt stellst, wird unbeantwortet sein. Und so fing das an, zum Beispiel mit Gewalt, zum Beispiel das Thema Gewalt. Dann wurde das angeschaut. Was ist Gewalt? Es gibt verschiedene Arten von Gewalt. Und es gibt die Urgewalt, zum Beispiel ein Vulkan, wo ausbricht, das ist eine Urgewalt, aber es ist immer schöpferisch. Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist das auch mit Schmerzen verbunden und auch blutig, aber es ist ein schöpferischer Akt. Das andere ist, wenn Menschen anderen Menschen wehtun oder Kriege oder das Negative, das hat dann nichts mit dem schöpferischen oder mit dem Schöpfergeist zu tun. Das muss man unterscheiden. Ich habe dann bemerkt, ja, es geht um Manifestieren. Wir können manifestieren. Und es gibt Leute oder Gruppen, die manipulieren. Manipulieren und manifestieren ist nicht dasselbe. Manifestieren können wir im Guten, für uns, für die Gemeinschaft. Manipulieren können einige wenige für sich und die anderen haben schlechte Karten. Also ich möchte einfach damit sagen, dort im Alter von 3 Jahren hat das angefangen und ich habe gelernt, die kamen jede Nacht und die haben mir wirklich jede Facette, jede Frage, die ich hatte, haben wir angeschaut. Ich habe gesagt am Anfang, einer hatte ein Buch dabei und der hat alles aufgeschrieben. Muss man sich einfach vorstellen, bildlich. Der hat sich alles aufgeschrieben. Jahre später kam vielleicht wieder dieselbe Frage, wo ich als noch kleiner Junge hatte. Und dann nahm man das Buch wieder hervor und sagte, schau mal, damals war deine Antwort so und heute ist deine Antwort so. Siehst du die Entwicklung, die du geistig gemacht hast, welcher Fortschritt? Und du verstehst immer mehr der wahre Sinn des Lebens. So hat es irgendwie angefangen, aber das in ein paar Minuten zu erklären ist.
Nein, aber das hast du gut gemacht. Ich glaube, im Kern, wir haben verstanden, worum es geht. Und Herbie, jetzt wollen wir nochmal darüber sprechen, was waren denn die Schlüssel, die auch dir geholfen haben, dich zu befreien? Du hast es im Vorgespräch, haben wir schon mal darüber gesprochen. Das war ganz eindrücklich. Diese Bilder sind im Kopf geblieben, aber vielleicht sagst du mal, wie das anfing, ja, überhaupt der Wille. Also ich glaube, es braucht zunächst den Willen, sich zu befreien. Ja, und dann findet man das passende Tool oder den passenden Schlüssel. Was war denn, oder ja, was war der wichtigste Schlüssel, würdest du sagen, im Rückblick?
Also wie gesagt, wenn du ihn so, ich muss vielleicht so sagen, ich war ja in verschiedenen Welten. Ich war in der ganz dunklen, bösen Welt. Ich war aber auch in der normalen Welt, in der genormten Welt. Und da gab es noch meine Welt. Meine Welt war ein ganz dünner Faden, wo ich mich zurückziehen konnte. Ich konnte dort nachdenken und über Gott und die Welt nachdenken, da bin ich aufgeblüht, in diesem ganz kleinen Faden, in dem ganz kleinen Ich,
In der
konnte ich saugen und überleben. Und ich habe dann irgendwann angefangen, oder es war ja eigentlich alles für mich wie ein Gefängnis. Da ist ein Gefängnis, in der normalen Welt ist auch ein Gefängnis. Du kannst nicht erzählen von dem und dem. Es passt nicht. Also hatte ich nur dieser dünne Faden, der meine kleine Welt war. Und ich habe dann angefangen über die Gedanken. Ich habe mir gedacht, ja, ich bin jetzt hier so in einem Gefängnis. Aber wenn ich eigentlich mit meinen Gedanken, kann ich diese Mauern des Gefängnisses, egal durch eine kleine Ritze oder ein Fenster, konnte ich entfliehen oder wie ein Vogel aus dem Fenster fliegen. Dann war ich vogelfrei. Ich hatte mir immer gewünscht, ach, wäre das schön, das wäre jetzt schön, wenn ich ein Vogel wäre, dann könnte ich einfach davonfliegen und all das nicht so Schöne hinter mir lassen. Also ich habe immer mehr angefangen, mit den Gedanken aus diesem Gefängnis zu treten. Und ich kann es dir vielleicht so sagen, ich war in Wirklichkeit an vielen Orten, die es auf dieser Welt gab, nie, aber geistig war ich voll dort. Also ich war, ja, ich kann zum Beispiel, ein Beispiel, kleines Beispiel, nur geistig, das kam dann viel später, aber so habe ich mich befreit, geistig. Ihr könnt mich da zwar einsperren, aber mit den Gedanken konnte ich mich auf Weltreisen begehen. Ich konnte überall hin, wo ich wollte. Und das war für mich voll real. Das war nicht einfach in den Fernseher schauen und irgendetwas. Das war voll. Ich lebte in dieser Welt. Ich lebte in diesen Ländern oder Orten, wo ich geistig hinausgegangen bin. Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, wo meine Schwester in Kuba in den Ferien war und ich war in der Schweiz und ich habe mir geistig überlegt, wie ist es da? Also ich bin geistig zu meiner Schwester gegangen und ich habe mit ihr aber SMS geschrieben und dann habe ich meine Schwester gesagt, oh, jetzt pass auf, du stehst in den nächsten paar Sekunden, trittst du auf einen Fischzahn, weil ich weiß ja, du bist am Strand am Spazieren. Meine Schwester war ganz entsetzt und sagt, wieso weißt du, dass ich am Strand bin? Und dann hat sie mir geschrieben, du Scheiße, ich bin auf einen Fischzahn getreten. Und was ich damit sagen möchte, das funktioniert wirklich. Man kann geistig, kann man alle Mauern, alle Grenzen sprengen. Es gibt keine Grenzen. Geistig gibt es keine Grenzen. Es ist also, man muss so sagen, nichts ist unmöglich, alles ist möglich. Und das kann nicht nur ich. Das kannst du, das kannst du, das können wir alle. Wir sollten uns bewusst machen, wer bin ich, oder zu dem Punkt kommen, ich bin. Und das ist schon ein wichtiger Schlüssel, wenn man sich selbst bewusst macht und selbst bemerkt, zu was wir eigentlich imstande sind, das wieder vom System oder so, dass die wissen ja das alle auch. Darum setzen sie es ja zur Manipulation gegen uns ein. Also wir sollen nicht manifestieren, wir sollen uns nur manipulieren lassen. Aber es gibt ein Wort und das heißt nein. Einfach nein. Ich höre jetzt auf mich, auf mein Herz. Und ich dich frage, wie heißt du? Oder wenn ich sage Judith, dann sagst du Judith. Du sagst nicht Judith. Du sagst auf das Herz. Ich bin Judith. Oder ich bin Herbie. Also eben bewusst machen, wer bin ich? Und wenn man einmal erfahren hat, wer man ist, dann kommt man auch, wie in meinem Fall, alleine aus dieser Hölle und sieht die Welt mit einer anderen, in einer anderen Sicht, in einem ein anderes Gefühl. Also das ist dann völlig was anderes, wenn du über den Karton, und wir sind ja alle in einem Karton, und dann schnallst du, ja, ich muss wahrscheinlich mal aus diesem Karton. Und dann merkst du, wenn du aus dem Karton kommst, scheiße, da ist ja noch ein Karton und noch einer. Also was kannst du machen? Du kannst geistig anfangen, über alle Kartons oder Kisten zu gehen und dann über den Tellerrand oder über den Kistenrand zu schauen. Und das ist eigentlich etwas, was ich allen Menschen eigentlich von Herzen wünschen würde, dass sie das auch anwenden, weil das ist im Seelenplan, das ist im Kern von uns, das ist in uns allen eingebettet, das kann man nicht zerstören, das ist der Kern, aber zu diesem Kern dürfen wir zurückfinden. Und das wäre mir schon ein Anliegen.
Du hast ja auch, wie hell, also deine Hellsinne, deine Feinsinne sind sehr, sehr fein sozusagen, ja. Also hellseherische Fähigkeiten, die auch du auch während der ganzen Kindheit hattest und die dir oft auch beim Überleben geholfen haben. Und du hast aber schon gesagt, geistig ist quasi der erste Schritt, dass wir uns vorstellen können, hier können wir heraustreten. Du bist gereist und je öfter das normal wurde, dieses Ausbrechen, umso mehr konntest du es in der Realität manifestieren, ja. Und wenn jemand fragt, wie kommen wir aus der Spirale raus? Also in deinem Buch kamen zwei Themen sehr prägnant zum Vorschein oder zur Sprache. Das war einmal das Thema Liebe und einmal das Thema Vergebung. Und zum Thema Liebe möchte ich abschließend dann noch mal was sagen, weil es da so ja bei mir auch etwas ausgelöst hat, nur das Buch zu lesen. Deswegen empfehle ich das sehr, sehr. Aber ich würde gerne erst mal zum Thema Vergebung kommen. Wie ist es denn möglich, in so einer Situation, in der du dich befandest, überhaupt auf diesen Schlüssel zuzugreifen? Weil diesen hast du ja angewandt, während du selbst ja in einem Ritual sozusagen nicht weg konntest. Und vielleicht kannst du sagen, wie wichtig ist denn Vergebung auch für Menschen, die das glücklicherweise nicht erleben mussten?
Also irgendwann habe ich mal bemerkt, dass eigentlich alles auf dieser Erde also im positiven Sinn, aus dem Schöpfergeist, aus Liebe entstanden ist. Also ich habe dann mir auch überlegt, Moment mal, diese Täter, die haben ja auch einen Kern aus Liebe. Und Liebe, also was ist Liebe? Liebe ist eigentlich alles. Also beinhaltet alles. Du musst dir vorstellen, ich war in der Lage, ich konnte nicht fliehen, ich konnte, auch wenn die Türen offen gewesen wären und ich einfach rausrennen hätte können, es hätte mir schlussendlich nichts gebracht, die hätten mich wiedergeholt. Es musste also ich musste eine andere Strategie anwenden, oder es war nicht Strategie, es war ein Gedanke. Was kann ich tun, was kann ich tun, um diese Täter zu erreichen, also auf der Basis von Liebe. Wie kann ich die erreichen? Ich habe mir einfach den Gedanken gemacht, Moment mal, Vergebung wäre doch der Schlüssel. Und Vergebung ist für mich eine Facette der Liebe. Also ist ein Teil, ist auch ein wichtiger Teil. Also wir müssen auch ab und zu mal sagen, ja, lass gut sein, Schwamm drüber. Und wir machen dann. Wir kommen wieder zusammen und es funktioniert wieder. Also ich dachte mir oder überlegte mir lange, was kann ich machen? Und dann kam mir einfach der Gedanke, ich vergebe meinen Täter und Täterinnen. Ich vergebe ihnen nicht nur nur, es ist ein Gedanke, es fängt ja mit dem Gedanken an, aber ich vergebe ihnen aus dem Herzen. Ich dachte mir, wann kann ich das machen? Alleine irgendwo, wenn ich zu Hause wieder im Zimmer bin, oder wäre es vielleicht nicht klüger, direkt während der Tat oder Folterung oder was auch immer, wäre es nicht dann der Zeitpunkt, wo ich während der Tat sage, ich vergebe dir. Und das ist nicht so, ich vergebe dir. Das ist schon ein Prozess und das geht lange und da ist drauf und runter. Eigentlich kannst du so etwas nicht vergeben. Und trotzdem musste ich mich irgendwie, oder ich kam auf einen Punkt, wo ich würde nicht sagen, ich habe die Täter geliebt. Ich habe den Kern, wo ich wusste, im Kern sind sie nicht nur böse. Ich habe den Kern angedockt und ich habe ihnen gesagt oder gedacht, ich vergebe dir aus vollem Herzen. Ich übergebe dir, ich musst du dir wie ein T-Shirt, ich ziehe das T-Shirt aus und ich übergebe dir dieses T-Shirt. Ich übergebe dir deine Schuld, die du bei mir ablädst, übergebe ich dir. Es ist jetzt deins, denn ich habe dir vergeben, es ist nicht mehr eins. Und das war eigentlich die Befreiung, also meine Befreiung zu sagen, ich habe ihnen vergeben, mehr kann ich nicht tun. Und ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, es hat natürlich nicht sofort eine große Wirkung gehabt, aber ich bin fest überzeugt, es war ein Mühe, ein Häuschen, weißt du, ein. Und wenn man diese Häuschen zusammennimmt über die ganzen Jahre, wenn man diese Gedanken und dieses Vergeben, wo man immer wieder tun sollte, wenn man das zusammennimmt, diese Häuschen, irgendwann gibt es einen Wind oder sogar einen Sturm und es bewirkt, einmal wird das Ganze sich zum Positiven verändern. Also Vergeben ist ein sehr wichtiger Schlüssel, aber um den Schlüssel da reinzustecken und zu drehen, ist ein Prozess, das ist nicht einfach. Und ja, ich muss sagen, das ist ab und zu auch heute, also muss ich ab und zu wieder mal sagen, und ich vergebe euch nochmal und aus tiefstem Herzen, weil ändern kann ich das Ganze nicht. Ich kann nur sagen, ich vergebe euch. Und jedes Mal, wenn ich vergebe, ist das für mich wie ein Befreiungsschlag. Ich habe dann wieder Luft, ich kann dann wieder atmen. Also ja, so sehe ich das.
Und Herbie, da, das ist schön, was du gerade gesagt hast, weil mir ist eingefallen, es gab so viel. In den letzten 3 Jahren gab es gerade in Familien, in Beziehungen, unter Freunden, ja, es wurde so viel Zwiespalt gesät, so viel Spaltung erzeugt, willentlich, medial, politisch, dass man eigentlich jetzt auch sagen könnte, okay, also wenn Herbie das in dieser Extremsituation geschafft hat, dann kann ich vielleicht meinen Familienmitgliedern auch wieder die Hand reichen, ja, was auch immer da war. Das sind ja oft dann Konflikte, die auch viel aus dem Kopf entstanden sind, auch durch Vorgaben, die uns gemacht worden sind. Von daher glaube ich, ist es ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel für die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ich würde gern abschließend noch die Frage stellen. Jetzt ist es ja so, okay, wir sehen jetzt, was alles ans Licht kommt, ja. Und auch wenn man das Buch liest, man ist natürlich teilweise, du erzählst schon einige Aspekte aus dieser dunklen Zeit, aus diesen Ritualen, die stattgefunden haben. Und man denkt manchmal so, okay, wenn ich das jetzt sehen kann, wie das unsere Gesellschaft beeinflusst, wie es Täterkreise gibt, wie das in bestimmten Funktionen, wie so ein Netzwerk agiert, dann fühlt man sich erstmal hoffnungslos, das, was du am Anfang beschrieben hast, Martina. Und dann wird auch oft gesagt, ich habe euch das vorher erzählt, dann wird oft gesagt, ja, die Liebe kann das heilen, die Liebe. Und dann sagt mein Verstand manchmal, oh, wie soll denn die Liebe da jetzt ausreichen? Ja, okay, ich verstehe intellektuell den Sinn, aber als ich dein Buch gelesen habe, Herbie, war das wirklich in dem Moment? Und es war weiter hinten. Ich hatte vorher diese anderen Momente, die ich gerade beschrieben habe. Ich dachte, ach, wie kann das alles sein? Ja, es muss mehr an Gerechtigkeit geben. Und dann gab es wirklich wie so einen energetischen Moment, der so einen ganzen Raum geöffnet hat, wo ich wirklich fühlen konnte, was es tatsächlich für eine Bedeutung hat, welche so eine warme Energie, wie das wirklich in unser ganzes Umfeld ausstrahlen kann, ja. Und ich vermute, das war auch das, was du transportieren wolltest. Ich habe euch das vorher gesagt. Und danach wusste ich, ah, okay, also es war wie ein Entspannungsmoment. Okay, vertraue darauf. Und ja, also dass einem wirklich die Bedeutung bewusst ist, dass es nicht nur ein Wort ist, sondern eine Energie, die in dieser Welt etwas verändert, ja, etwas bewegt. Auch das, was du getan hast mit dem Gefühl Vergebung. ein Heuchlein in dieser Welt. Und ich würde aber gern abschließend noch die Frage stellen, Herbi, du hast gesagt, du siehst schon, dass alles gut wird. Und das ist manchmal, dann schauen wir ja hin, welche dunklen Pläne gibt es noch, Agenda 2030, und wir können auch sehen, wie das Ganze umgesetzt wird und denken, naja, schauen wir mal, ja, aber du, vielleicht sagst du noch mal, was siehst du? Wie ist diese Zeit für dich? Ist sie hoffnungsvoll? Ist sie hoffnungslos?
Also ich bin ja auch in dieser Zeit, ich lebe auch in dieser Zeit, ich bekomme auch alles mit. Ich habe vielleicht den Vorteil, ich habe diesen Virus, ist ja ein Buch, hast du ja gesehen, diesen Virus habe ich schon als kleiner Bub, habe ich den vor mir gesehen und ich wusste, da kommt etwas, aber das geht wieder vorbei. Es werden noch viele unschöne Dinge passieren, aber das geht vorbei. Also du wirst ja wissen, oder nein, ich gebe dir die Antwort. Wenn ich nicht wüsste, also wenn ich nicht in der Zeit nach vorne gegangen wäre und nicht gesehen hätte, dass wir in eine schönere Welt, also sagen wir es mal so, ins Paradies gelangen würden, dann würde ich gar nicht mit dir sprechen heute. Dann würde ich sagen, ja, was soll ich? Es ist ja alles scheiße, das gibt alles, das wird nur noch schlimmer. Und ich habe mir einfach, das ist ja eigentlich der Grund, weshalb das Buch entstanden ist und das zweite Buch, weil ich habe das gesehen, wie ich andere Dinge, die nicht schön sind, gesehen habe. Ich habe auch schöne Dinge gesehen. Und ich sehe auch diese Zeit, wo wir jetzt drin sind, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du musst dir das so vorstellen, das ist wie, du schaust durch ein Fenster draußen, es ist angelaufen oder neblig. Du siehst, was passiert. Du hast aber mit dem inneren Auge hast du schon gesehen, was alles kommt. Also Corona, bis hier und also bis Israel zum Beispiel. Das ist alles schon vorgekommen. Das ist erstens mal für mich, das geht mir auch an die Nerven, weil ich habe das schon vor Jahren als Kind gesehen. Ich habe es auch einige Mal angedeutet, aber es hat mir niemand geglaubt. Es gibt aber heute Leute, die mir sogar anrufen und sagen: Hey Herbie, du hast voll recht gehabt. Das, was du gesagt hast, auch Journalisten oder sagen, ey, das ist alles eingetroffen. Wenn ich diese schöne Welt oder das Paradies nicht gesehen hätte, käme es mir nicht im Traum in den Sinn, ein Buch zu schreiben. Oder ich bin eigentlich eher sehr scheu, also normalerweise, aber es ist etwas in mir, wo sagt, du musst jetzt sprechen, mach den Menschen bitte Mut, es ist nicht alles verloren. Die Menschen sollen aufhören, das Eingetrichterte so aufzunehmen. Die Menschen sollten jetzt im Moment leben und nicht warten auf irgendeine schönere Zeit. Jetzt ist es wichtig zu leben und wir kommen zu unserem Ziel, weil du hast ja im Buchcover sieht man das ja auch, da ist der Schlüssel und der Schlüssel ist im Licht. Also es geht in Richtung Licht und ich ermutige alle Menschen, überlebt wieder Eigenverantwortung, glaubt an euch. Und macht euch auf den Weg zum Licht.
Herbi, du hast es schon erwähnt, jetzt im November 2023 erscheint euer zweites Buch, Martina, einfach Herbi, ein Schlüsselerlebnis. Und hier sprichst du nochmal über ganz wichtige Schlüssel. Also der Fokus ist hier noch mehr auf dem Thema Heilung, ja. Also im Buch Nummer 1 ging es darum, auch deine Geschichte hier mit einzuweben. Und im Buch Nummer 2 ist der Fokus noch mehr auf den Schlüsseln der Heilung, auf den Schlüsseln, die uns in eine lichtvollere Zeit auch ja hineinwachsen lassen, kann man sagen, ja. Und ich freue mich schon auf das Buch auf jeden Fall. Und vielleicht möchtest du dazu noch was sagen, Martina. Ihr seid ja, ich weiß, ihr seid genau mittendrin und jetzt ist es langsam am, ja, am Erscheinungsdatum ran. Das ist immer wahrscheinlich viel los, aber vielleicht kannst du noch mal was zum Buch auch sagen. Es ist ja nicht nur ein Buch, sondern es ist eine ganze Geschichte. Es ist eure ganze Geschichte, ja, die du mitbekommen hast, die du niedergeschrieben hast. Es ist verwoben mit deiner Geschichte, mit meiner, mit unserer aller. Ja.
Ja, liebe Judith, ich freue mich sehr. Wir sind wirklich im Endspurt, kann man sagen. Einfach Herbie, ein Schlüsselerlebnis ist jetzt im Layout, beziehungsweise werde ich es jetzt nochmals überarbeiten nach dem Layout und dann geht es in den Druck. Und ja, Wunschdatum wäre eigentlich der 11.11., schönes Datum, jetzt im November und wir sind jetzt mittendran und es ist auch wieder ein wunderbares Cover, das die Selin Geser gezeichnet hat, so wie auch das erste. Man sieht dann wirklich auf dem Cover das Schlüsselloch hinten den Schlüssel und dann das Cover ist dieses Mal dunkel, ganz dunkel, aber wenn man durch das Schlüsselloch guckt und auch wieder Herbie sieht, wie er Richtung Licht geht, das steht sinnbildlich einfach für unser aller Weg. Jeder von uns ist füreinander Schlüssel oder wir geben uns Impulse auf diesem Weg Richtung Licht und so gibt es dann halt schlussendlich ein Schlüsselerlebnis. Das zum einen und zum anderen, Herbie gelingt es in einer ganz einfachen Sprache, auch im zweiten Band, komplexe Zusammenhänge den Menschen aufzuzeigen und zum anderen auch nochmals wieder vertieft Einblick in die geistige Welt zu geben, also wie er schon in Band 1 gemacht hat. Das geht auch in Band 2 weiter. Es hat auch wieder persönliche Geschichten, die er erzählt. Aber es ist nicht mehr wie Band 1 seine Biografie, sondern es geht einfach wie nochmals einen Schritt weiter. Und wir haben schon einige Kapitel dann rausnehmen müssen für dann den Band 3. War alles nicht so geplant. Und ja, wenn mir das jemand vor 3 Jahren gesagt hätte, weil wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren, dann hätte ich, also mir jemand gesagt, tue, was ich tue, dann hätte ich bei mir gedacht, der spinnt ja. Genau. Und so kann man das Leben nicht planen. Es lebt sich selbst und es hat mir sehr Freude gemacht, dass wir eingeladen wurden. Ja.
Ja, vielen Dank an euch. Mir kam gerade noch das Bild, weil du auch das zum Thema Liebe gesagt hast. Also, ich glaube, was es braucht, ist wirklich die Rückbesinnung. Und das hast du ein paar Mal gesagt, Herbie, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin Mensch. Was bedeutet es, dass ich Mensch bin? Was sind meine menschlichen Qualitäten? Ja, was das Böse so bekämpfen möchte. Und das ist nicht meine gesellschaftliche Rolle, meine Maske, die wir uns aneignen, weil an dieser Maske hängen alle Ängste. Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, was denkt der und wie reagiert der und passt es in diese Gesellschaft? Bla bla. So, also von daher ist es wirklich diese Rückbesinnung, ja, auf dieses, was macht uns Menschen aus? Berührung, Begegnung, Liebe vor allem, das wieder in unserem Herzen zu entdecken, weil ich glaube, um in dieser Gesellschaft erstmal zu überleben, haben wir das erstmal verschlossen, gedeckelt, unterdrückt, ja, weil es war nicht konform, war nicht anerkannt. Alles, was mit Gefühlen zeigen, verbunden war, ja. Und deswegen denke ich, geht da der Weg wieder hin. Und das kam heute auch ein paar Mal zum Ausdruck. Und ich danke dir sehr, Herbie, und dir auch, Martina, dass ihr beide diese ja, Geschichte wirklich in die Welt tragt und damit aber in Verbindung auch die Schlüssel für die Menschheit. Und ich bin mir sicher, wir sprechen bestimmt auch in einem Jahr nochmal und in 2 Jahren. Und das, ich freue mich jetzt schon zu sehen, was alles entstehen wird und was sich alles darum herum formen wird. Ich danke euch sehr.
Danke.
Dankeschön, Judith.